Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Es ist Festivalzeit. Kaum ist das Berliner Theatertreffen vorüber, startet das Impulse-Festival in Nordrhein-Westfalen, zeigt herausragende Arbeiten der freien Szene und lädt seine Besucherinnen und Besucher ins Schwimmbad ein. Wir sprechen gleich mit Festivalleiter Heiko Pfost und schauen nach Mülheim, wo heute die Jury öffentlich über den Dramatikpreis berät. Einer von ihnen gibt uns schon mal einen ersten Einblick. Franz Wille ist bei Rang 1 zu Gast. Einmal im Jahr hat die freie Theaterszene des deutschsprachigen Raums ihren großen Auftritt beim Impulse-Festival in Köln. Düsseldorf und Mülheim werden herausragende Produktionen gezeigt. Nächsten Mittwoch geht's los. 11 Tage lang werden 9 Arbeiten aus dem vergangenen Jahr zu sehen sein. Seit 2018 leitet Heiko Pfost das Festival, 2024 aber nun zum letzten Mal. Gute Gelegenheit, zurückzuschauen und die aktuelle Ausgabe kurz vorm Startschuss genauer unter die Lupe zu nehmen. Herzlich willkommen bei Rang 1, Heiko Pfost.
Ja, guten Tag, hallo.
Es ist ja ein frühsommerliches Festival, das wird in diesem Jahr besonders wörtlich genommen, denn es lädt seine Gäste in ein Freibad ein. Was verbirgt sich denn hinter diesem Projekt?
Ja, wir machen immer Stadtprojekte, also dieses Jahr in Mülheim an der Ruhr. Wir haben 3 Städte mit 3 Schwerpunkten. Also einerseits zeigen wir die neuen Produktionen, die unsere Jury ausgewählt hat. Dann machen wir ein Akademieprogramm in einer Stadt und in der 3. Stadt machen wir ein Stadtprojekt. Also in Mülheim an der Ruhr wurden seit einigen Jahren, gab es mehrere Schwimmbäder, die geschlossen wurden. Das ist ja ein Phänomen, das nicht nur in Mülheim stattfindet, sondern in vielen Orten. Aber dieses Jahr drohte tatsächlich ein ganzer Sommer ohne Freibad. Und wir haben uns eben damit beschäftigt, was das bedeutet, wenn so ein Verlust des öffentlichen Raums stattfindet und was wir dagegen tun können. Und unser Angebot ist eben die Swim City. Das ist ein utopisches Bad. Gibt es überhaupt dieses Bad noch? Ein Bad für alle, heißt es auch im Untertitel. Wer darf da rein, wer darf da nicht rein? Und was auch eine andere, vielleicht spezielle Form ist, die wir immer wählen, ist, dass wir mit lokalen Initiativen zusammenarbeiten. In diesem Fall gibt es eben eine Zusammenarbeit mit dem Frauencafé, mit einem Unterwasser-Rugby-Spielerin des TSC Mülheim und des FC Duisburg. Also wir versuchen auch, uns wieder wirklich ganz lokal zu vernetzen und dieses Programm von der künstlerischen Perspektive, aber auch von der aktivistischen Perspektive aus anzugehen.
Die Badeanstalt ist ja oft auch ein Konfliktort. In Großstädten hört man das immer wieder. Da gibt es dann auch Ärger, Krawalle, Gewalt, aber natürlich auch sehr viel gute Laune und viel Spaß. Ist das eigentlich so ein Ort, wo man einen Mikrokosmos unserer Gesellschaft inszenieren kann?
Ja, daran glaube ich ja absolut. Es ist ja auch kein Wunder, dass nicht die Hallenbäder, die sind zwar auch bedroht, aber die werden so als Sportstätten noch aufrechterhalten. Aber ein Freibad hat doch mal eine ganz andere Qualität, was wirklich auch so ein Versammlungsort ist, wo man sich auch als gesellschaftliche Gruppe oder unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen treffen, die natürlich heutzutage ganz andere oder viel diversere Ansprüche haben. Und da ist eben die Frage, welche gesellschaftlichen Konflikte werden in diesen Bädern eben auch sichtbar. Und das interessiert uns und wir wollen eben gerne auch so ein Stück weit eine Utopie gegen diese zunehmende Spaltung der Gesellschaft mit diesem Bad setzen. Das ist natürlich ein Kunstprojekt, das ist ein Kunstbad, das ist uns schon klar. Aber also die Devise, auf was einigen wir uns heute noch, haben wir immer ausgegeben, na, der Freibad-Snack ist die Pommes, auf den können sich noch alle einigen. Die sind vegan, halal, koscher, gluten- und laktosefrei. Deswegen werden wir unter anderem auch eine Pommesbude betreiben in unserer Swim City.
Die Arbeiten der freien Szene zeichnen sich ja sehr häufig dadurch aus, dass sie so aktuelle Konflikte, wie Sie sie auch gerade angesprochen haben, gesellschaftliche Problemlagen sehr direkt ansprechen. Merkt man den aktuellen Produktionen an, die eingeladen wurden, dass sich die Konflikte in der Tat in der Gesellschaft ja so ein bisschen radikalisieren, dass sie auch unbarmherziger, vielleicht auch intoleranter geführt werden und dass das Theater da noch viel stärker drauf eingehen muss?
Also definitiv. Ich glaube, es gibt aber auch eine interessante Beobachtung. Einerseits, dass die Themen sich zuspitzen. Also wir haben zum einen Thema Klassenrevue, Holocaust, NS-Verfolgung, wir haben Rassismus und mit Marina Davidova und dem Museum of the Uncounted Voices wirklich so die Geschichte des Gebietes der Sowjetunion und des Zerfalls. Es sind wirklich natürlich brisante Themen, weil wir eben auch in einer Zeit leben, wo wir mit diversen Krisen zu tun haben. Und auf der anderen Seite finde ich dieses Jahr sehr bemerkenswert, dass es eben auch viele Produktionen gibt, die dafür aber eine sehr populäre Form wählen. Also sei es jetzt die Revue, Pantomime oder eben auch, dass es Richtung Stand-up-Comedy geht. Also das finde ich sehr interessant, dass wir inhaltlich eine Verschärfung sehe ich da und gleichzeitig sehe ich aber auch fast eine Notwendigkeit, sich dann auch Formaten oder Formen zuzuwenden, die doch auch Richtung Unterhaltung gehen und die Leute anders mitnehmen.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Zeit beim Impulse-Festival, dann haben Sie ja die Corona-Jahre hinter sich bringen müssen. Ist das vielleicht auch so ein Effekt, was Sie gerade beschrieben haben, dass die freie Szene, die hat sich ja besonders damit herumschlagen müssen, besonders leiden müssen unter den eingeschränkten Aufführungs- und Produktionsmöglichkeiten auch, jetzt besonders deutlich auch an ein größeres Publikum herangeht und sagt, wir möchten euch auch jetzt zurückgewinnen?
Ja, und ich glaube auch, dass das gelingt. Also ich bin total zuversichtlich, aber ich würde das total unterstreichen, was Sie sagen. Also, dass wir einfach auch mit diesem Verlust der Corona-Jahre, auch den Verlust des Publikums, den haben wir nicht so wirklich verarbeitet. Ich meine, nach diesen fast drei Jahren, ist es natürlich klar, dass Leute zuerst mal was anderes tun, als vielleicht wieder ins Theater gehen oder so. Aber davon spüre ich heute wenig. Und gleichzeitig sehe ich das vielleicht auch in der Sehnsucht, Formate zu haben, die auch weggehen von doch sehr konzeptlastigen, sehr intellektuell fordernden Aufführungen. Das heißt aber nicht, dass die Aufführungen flach sind oder weniger anspruchsvoll, aber da sehe ich doch da deutlich eine Verschiebung. Ja.
Und wie geht's denn jetzt bei Ihnen weiter? Was sind denn Ihre nächsten Schritte nach doch einer relativ langen Zeit ja jetzt beim Impulse-Festival?
Also ich habe keinen Job, man kann mich nur anrufen.
Aha.
Aber ich suche jetzt auch nicht gerade aktiv. Mir war es jetzt auch mal wichtig, dass ein Wechsel stattfindet. Ich glaube, Impulse sind auch dazu da, dass neue Impulse gesetzt werden. Es gibt seit kurzem ja auch eine neue künstlerische Leitung mit Franziska Werner, was mich sehr freut. Also auch eine ausgewiesene Expertin des freien Theaters, die aber auch in der Lage ist, so ein komplexes Festival, glaube ich, sehr gut weiterzuleiten. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ich wollte mir das so richtig offen lassen, auch wenn so ein Festival mal vorbei ist, dass man dann auch mal wieder schaut, was ist einem eigentlich so wichtig, was man tut. Ist es die Kunst, die mich weiter fasziniert oder vielleicht möchte ich ganz anderes machen? Kann ich mir auch vorstellen.
Dafür wünschen wir auf jeden Fall alles Gute. Heiko Pfost noch, Leiter des Impulse Festivals, das nächsten Mittwoch beginnt und bis zum 9. Juni ein breit gefächertes Programm bietet. Wir bleiben vor Ort in NRW. Heute Abend wird nämlich der hoch angesehene Mülheimer Dramatikpreis verliehen und wie immer diskutiert die Jury vor Publikum darüber, wer die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung bekommt. Nominiert sind unter anderem Thomas Köckrein, Reinhard Götz und Sivan Ben Ishai. Vor unserer Sendung konnte ich mit Franz Wille sprechen. Er ist Redakteur bei Theater Heute und als Sprecher des Auswahlgremiums Teil der Jury. Ich habe ihn erst einmal gefragt, ob es für ihn besonders aufregend ist, in aller Öffentlichkeit über die Stücke zu diskutieren.
Ja, absolut. Also natürlich, man steht unter Beobachtung, man ist konzentrierter, man ist aufmerksamer und man versucht sich natürlich auch da bestmöglich zu präsentieren mit seinen Argumenten. Grundsätzlich finde ich es aber, sagen wir mal, transparente Juryverfahren, öffentliche Juryverfahren. Ich habe das eben in Mülheim kennengelernt und ich kann nur sagen, ich finde, das hat hohe zivilisierende Effekte. Es gibt weniger die Möglichkeit, sich mit puren Geschmacksurteilen da reinzuwerfen. Also es ist dann schon Argumentation gefragt. Es fallen auch, was sonst passieren könnte, sage ich mal, es fallen auch die berühmten sekundären Gründe weg. Also nach dem Motto, der oder diejenige hat den Preis doch schon mal gekriegt. Oder braucht es das nochmal? Oder ist die Produktion zu groß? Also man konzentriert sich dann schon wirklich auf das Zentrale. Es ist halt keine Komfortzone mehr. Ne? Also für die JurorInnen ist es dann schon, die sind auf dem Präsentierteller, können sich auch mächtig blamieren dabei, klar. Aber das können die KünstlerInnen ja auch. Also insofern ist es eigentlich nur fair.
Sie haben es schon gesagt, Sie sind eigentlich ein alter Hase in Mülheim, wenn man das so sagen darf. Zur Jury zählen in diesem Jahr auch Anna Bergmann, Schauspieldirektorin in Karlsruhe, und Anja Dirks, Schauspieldirektorin in Basel, der Autor und Journalist Maximilian Sippenauer und die Schauspielerin Amanda Barbey-Vieira. Merkt man, wenn man mit Menschen aus einem anderen Feld des Theaters da diskutiert, also meinetwegen Leiterinnen eines Theaters, einer Schauspielsparte, Schauspielerinnen, Schauspielern, dass es da doch andere Argumente gibt, dass da andere Interessen da sind, wenn man auf diese Stücke und die Inszenierungen schaut?
Ja klar, das sind andere Perspektiven. Deswegen ist die Jury ja auch in der Form zusammengesetzt, dass man sagt, man möchte da auch Leute aus dem Theater haben, die also jetzt nicht sozusagen den, fachidiotischen Kritikerblick haben, sondern die da sozusagen ihre Interessen, Perspektiven und Lesarten reinbringen. Das hat die Jury-Diskussion bisher eigentlich immer nur befruchtet. Wobei ich noch eins dazu sagen möchte zu diesen öffentlichen Jury-Sitzungen. Was ich daran wirklich schwierig finde, ist die KünstlerInnen, die sich das dann anhören können und für meine Begriffe besser nicht sollten, weil das ist schon schwierig, wenn man, ich sag mal, ein halbes Jahr mit Herzblut an einem Text gearbeitet wird und der wird dann da so in 5 Minuten scheibchenweise möglicherweise etwas in seine Bestandteile zerlegt. Also man versucht natürlich immer respektvoll, das gehört ja dazu, damit umzugehen, aber ich kann mir das schon schwierig vorstellen.
Aber dann kommen wir mal vielleicht ganz allgemein gefasst zu den Kriterien, die Sie haben. Was macht es denn für Sie aus? Was muss so ein Stück haben, dass Sie sagen würden, das ist jetzt preiswürdig? Das hat bei mir was ausgelöst, was vielleicht auch andere Gegenwartsstücke nicht auslösen?
Also ich würde mal so sagen, man hat ja bei der Mülheimer Jury ein relativ eng umgrenztes Feld. Das sind, sagen wir mal, 80 bis 120 Uraufführungen im jeweiligen Auswahlzeitraum. Und letztlich ist es, wie immer in künstlerischen Jurys, es ist ja ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich. Ne? Also kein Text ist direkt dasselbe oder gleiche oder ähnliche. Und man versucht dann, sagen wir mal, im Vergleichsverfahren Vergleichsmaßstäbe zu entwickeln. Also man kann sich die Texte nicht backen. Also es ist völlig irrig zu sagen, mein Idealstück wäre das und das und das möchte ich jetzt möglichst genau getroffen haben. Sondern man nimmt das Feld und sagt, gut, also wie sind die Themen? Wie ist die dramatisch-dramaturgische Umsetzung? Wie drängend ist das? Wie funktioniert das auf der Bühne? Also es ist ein komplexes Feld, wo man versucht, im Unvergleichbaren Vergleichbarkeit herzustellen und dann halt im besten Fall auf die 7 ausgewählten Texte zu kommen.
2 der nominierten Stücke waren gerade auch beim Theatertreffen zu sehen und sind da auch wirklich als Publikumslieblinge durchgegangen. Das ist The Silence von Falk Richter und Laios von Roland Schimmelpfennig, wobei die Frage ist, lag es am Text oder lag es an der Schauspielerin Lina Beckmann, die den Text fantastisch interpretiert hat, wie ich finde. Aber trotzdem, findet die Gegenwartsdramatik vielleicht gerade doch so ein bisschen aus ihrer Nische raus und schafft es auf die großen Bühnen und schafft es auch, dass ein Publikum sagt, ja, warum denn nicht mal ein neues Stück?
Also, wenn Sie das sagen, freut mich das. Und in diesem Mülheim-Jahrgang ist es auf jeden Fall so. Also, da gibt es 5 große Produktionen auf großen Bühnen. Das ist nicht die Studioproduktion, die Kellerproduktion, die Speicherproduktion, die Foyerproduktion. Prominent besetzt, groß durchbesetzt, wenn man so will, teuer, ja. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Das ist nicht in jedem Jahr so. Wenn das ein Trend wäre, umso besser. Aber behaupten würde ich das nicht, schon um hier kein schlechtes Omen zu geben.
Ich lese ja auch hin und wieder neue Stücke und dann merkt man, dass die schon in so einem gewissen, sehr spezifischen Ton auch geschrieben sind, der jetzt nicht darauf ausgerichtet ist, ein großes, breites Publikum zu erfreuen. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig.
Ja, ja.
Ich habe sehr oft das Gefühl, diese Stücke werden vor allen Dingen von denjenigen gut verstanden, die selber schreiben und die selber mit diesen Stücken auch zu tun haben, wenn sie sie auf die Bühne bringen. Fürs Publikum ist das oft sehr weit weg, auch im Tonfall. Und das muss dann von den Schauspielerinnen und Schauspielern erstmal irgendwie so interpretiert werden, dass es auch fürs Publikum attraktiv wird. Und ändert sich da jetzt vielleicht so ein bisschen was, dass da andere Akzente von den Theatern auch gesetzt werden, wenn es um solche Stücke geht?
Von den Theatern glaube ich nicht. Aber es gibt sicher ein Bewusstsein, dass ein dramatischer Text ein Text fürs Theater ist und kein Lesedrama. Das heißt, das Ding entscheidet sich tatsächlich auf der Bühne. Und ob es gelingt, das in einer Weise zu übersetzen, dass ein Publikum, das jetzt, sagen wir, auch nicht aus DramaturgInnen und Fachleuten besteht, da einen Zugang findet. Ich bin ja immer der Meinung, dass gute Stücke verschiedene Eingangsschwellen haben. Nehmen Sie Romeo und Julia, das können Sie ganz platt als Love Story nehmen. Das können Sie als Sprachkunstwerk verstehen. Das können Sie als sehr philosophische Reflexion verstehen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Ding, dass man sozusagen in ein gutes Stück reinkommen können muss, relativ voraussetzungslos, dass das dann aber den Raum hat, auch weitergehende Fragen und komplexere Situationen und Themen aufzureißen.
Natürlich können und dürfen Sie uns noch keine Favoriten benennen, aber hat sich denn irgendwas abgezeichnet in dieser speziellen Auswahl, wo man sagen kann, das ist besonders auffällig 2024?
Hui, also ich würde sagen ja und nein, weil das, was der Jahrgang zeigt, ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum A an Themen und B an dramatisch-dramaturgischen Zugriffen. Also es gibt nicht das Normalstück und dann so ein bisschen die Ausreißer, sondern es hat sich da wirklich ein breites Spektrum abgebildet, übrigens ohne unser Zutun. Also wir haben sozusagen da immer individuell ausgewählt, durchverglichen und dann hatten wir es irgendwann. Also ich habe ja schon Zeiten erlebt, wo es einfach darum ging, ein Stück hat das und das zu sein, also eine klare Figur, kohärente Handlung und wenn nicht, dann böse. Oder ein Stück hat eine Textfläche zu sein und wenn nicht, dann von gestern. Das löst sich auf und die AutorInnen spielen mit den Formen und versuchen sozusagen für ihren Stoff, für ihr Anliegen, für ihr Thema, das zu finden, was passt. Und das finde ich eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung.
Das sagt Franz Wille. Die Jury-Diskussion findet heute Abend statt. Unser Rang-1-Kollege Janis Elbira darf den wortreichen Kampf ums Mülheimer Siegerstück moderieren. Und in unserem Kulturmagazin Fazit heute um 23.05 Uhr erfahren Sie, wer den Preis mit nach Hause nehmen darf.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von einer Legende der freien Theaterszene, Nele Hertling, 90 Jahre alt, ehemalige Intendantin des Hebbeltheaters, unermüdliche Förderin der sogenannten Off-Kultur. Sie wurde gerade mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet und erinnert sich für uns an einen großen Moment.
Ich war bei Peter Brooks Uraufführung von Mahabharata in der Nähe von Avignon. Da gab es einen Zufallsmoment, der mir unvergessen ist. Das spielte 13 Stunden in einem alten Steinbruch in der Nähe von Avignon. Und wir waren bei der Premiere und man kam abends, es war eine Uhrzeit angesetzt, ich weiß nicht mehr, 18 Uhr oder so. Und dann stellte sich raus, dass die Sonne da noch viel zu sehr reinschien und man musste lange warten. Und dann ging es los und man schlief nachts mal so ein bisschen dabei, aber es ging die ganze Nacht. Und an einem entscheidenden Punkt, ziemlich am Ende, ging die Sonne auf und schien wieder in dieses Steinrund, als gerade wirklich in dieser Geschichte ein entscheidender Punkt erreicht war. Und das war so eindringlich. Die Vögel fingen an zu singen, die Sonne ging auf. Es war nicht geplant von Peter Brook, sondern hat sich sozusagen in dieser genialen Aufführung so als ein Highlight am Ende für uns alle überwältigend. Das fiel mir so als erstes, so als der Moment, wo man so dachte, ja, Theater kann eigentlich unglaubliche Dinge tun.
Nele Hertling über Peter Brooks Mahabharata-Inszenierung. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Die Beiträge unserer Sendung können Sie wie immer jederzeit nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.